Herzlich willkommen bei der Familiensprechstunde mit Katja Saalfrank. In diesem Podcast geht es um Bindung und Beziehung, um das Zusammenleben von Erwachsenen und Kindern und um das, was hinter dem Verhalten von Kindern wirkt. Ich bin Katja Saalfrank, ich bin Diplompädagogin, Familientherapeutin und körperorientierte Eltern- und Familienberaterin in eigener Praxis in Berlin. Ich bin Autorin, Podcasterin und Mutter von 4 Söhnen. Ich arbeite bindungs- und beziehungsorientiert und begleite Menschen dabei, Kinder besser zu verstehen und sich selbst gleich mit. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Familiensprechstunde mit Katja Saalfrank und mit Bob Blume. Hallo lieber Bob, ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist.
Hallo.
Und wir freuen uns natürlich auch, dass du wieder mit dabei bist und zuhörst. Und wir hoffen, es geht euch gut. Ihr seid wohlauf in dieser Sommerzeit. Und wir freuen uns über eure Kommentare. Einige von euch haben geschrieben. Ich antworte auch immer, Bob liest auch immer mit. Und ich finde es eine total schöne Sache, dass wir hier so in der Community miteinander verbunden sind. Und habe heute Bob schon wieder einen Gedanken mitgebracht.
Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf.
Ja, den ich gerne mit dir teilen möchte. Irgendwie überlege ich immer so schon im Vorfeld, was sagt wohl Bob dazu? Und ich fange mal anders an. Bist du eigentlich ein ängstlicher Mensch? Was würdest du sagen?
Nee.
Du bist mutig.
Nee, ich bin das Gegenteil eines Ängstlichen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich mutig bin. Weil, also, ich habe Höhenangst. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich hab Höhenangst.
Ich bin auf gar keinen Fall ein ängstlicher Mensch, aber ich habe Höhenangst. Das muss man
auch pass auf, aber Höhenangst heißt ja nur Höhenangst. Ne? Das ist ja nichts Rationales. Und es ist zum Beispiel so, ich war mal mit einer Klasse vor einigen Jahren auf so einem Hochseilgarten. Und da gab es eine Situation, da musste man so einen Baum hoch, 5 Meter, und hat sich in so ein Seil reingehängt und musste dann rückwärts runterfallen. Und ich habe mit meinem Leben abgeschlossen, aber dann habe ich es gemacht. Ich habe so kurz überlegt, ne, ich hatte ein wunderbares Leben und so, und jetzt so, und dann habe ich das gemacht.
Stresst mich ja schon beim Zuhören, wenn du das so sagst, ja.
Und so, das, und nochmal, also ne, Höhenangst ist ja keine irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht sind Ängste auch unbewusst. Ich glaube, zwischen Angst und Mut liegt so eine Form bei mir der pragmatischen Naivität. Ich gestatte mir das gar nicht. Ja, da sind ganz viele Menschen, vor denen ich jetzt spreche. Ich mache das einfach. Sollte ich dem eine Mail schreiben und vorschlagen, dass ich eine neue Kolumne mache? Nee, ich mache das jetzt einfach. Also schlimmer als Nein sagen gibt's gar nicht. Manchmal, wenn ich im Hotel rumhocke und Lust habe, mit jemandem zu reden, sage ich, guten Tag, haben Sie Lust zu sprechen? Also viele würden das mutig nennen, aber ich gestatte mir gar nicht den Gedanken, ob ich jetzt Angst habe oder Mut.
Ja, ich finde, das ist ein schöner Spannungsraum, den du da aufgemacht hast zwischen Angst und Mut. Hast du jetzt gesagt, liegt bei dir so ein Weg oder so ein Pragmatismus? Ja, und ich würde, glaube ich, sagen, zwischen Angst und Mut liegt bei mir so ein Weg, den ich immer wieder versuche zu finden, zwischen Vertrauen und Zuversicht. So, also natürlich braucht man dazu auch irgendwie die Kognition und das Abwägen, was könnte im schlimmsten Fall passieren. Aber ich finde den inneren Zustand eben auch immer mal wieder ins Vertrauen zu kommen, dass Dinge sich lösen, dass Dinge sich fügen, dass ich mich auf mich verlassen kann und dass das Leben ein gutes ist, irgendwie ja sowas wie eine Zuversicht in sich zu finden. Und ich komme deshalb drauf, weil ich jetzt immer mal wieder mit Eltern darüber spreche, was sie alles, und das kenne ich von mir auch übrigens, vielleicht kennst du das auch, für Bilder im Kopf haben, wenn es um Schule geht. Also ganz häufig so dieses, dass wir an einem Nachmittag in Stress geraten mit unseren Kindern, weil es um Hausaufgaben geht, unser Lieblingsthema, unser beider, also eines unserer Lieblingsthemen. Und dann immer wieder diese Sorge, wenn ich dann frage, was ist aber denn deine Sorge? Also warum geratet ihr immer wieder in diesen Stress? Und dann gibt es eben Assoziationen, die mit Angst zu tun haben. Also die Angst, das Kind schafft die Arbeit nicht, das Kind schafft die Klasse nicht, das Kind schafft die Schule nicht, das Kind schafft die Ausbildung nicht, den Abschluss nicht und liegt dann, ich überspitze jetzt mal, unter der Brücke. Ja, und das ist ist so eine krasse Bilderkette, die wir da haben, die oft so unbewusst abläuft und die eben eher auf der Seite der Angst ist. Und da braucht es, finde ich, immer wieder diesen Gedanken, dass ich diese Angst ein Stück loslasse, dass ich wahrnehme, da sind Gedanken, aber dass ich das loslasse und wieder mehr versuche, das sagen wir ja immer wieder, in Verbindung zu kommen mit mir und dem Leben, aber auch mit diesem inneren Raum der Stärke und Zuversicht, dass ich mein Kind begleite bei diesen Dingen und dass das nicht größer wird, als sozusagen es ist, ja, wobei es auch schwierige Situationen eben tatsächlich gibt. Also du erzählst das immer wieder. Und übrigens, wenn ich das noch sagen darf, Bob, ich finde schon, weil jeder Mensch hat ja irgendwie Ängste. Das ist ja klar. Angst gehört ja mit auch dazu, ob wir sie spüren oder nicht und welche Signale wir dazu empfangen. Aber was ich schon immer wieder mutig finde von dir, ist, wie du dich positionierst in den Netzwerken. Das ist schon etwas, finde ich, was mit Mut zu tun hat, sich dahin zu stellen, ganz klar Zahlen zu sagen, aber auch sich gegen rechts zu positionieren und so weiter. Das empfinde ich heute immer wieder. Ich finde, jeder ist mutig. Alle sagen immer so, ja, wir müssen das machen, wir müssen aufstehen, wir müssen uns positionieren. Und ja, ich bin da total dabei und gleichzeitig merke ich, dass es aber da auch immer wieder eine diffuse Sorge gibt, wenn ich dann auch in deine Kommentarspalten reingucke oder auch in die von anderen Creatoren, anderen Influencern, ne, wie die sich damit dann beschäftigen und wie die trotzdem stark und mutig sich positionieren. Also ich finde, da ist schon auf jeden Fall Mut mit dabei und nicht nur Pragmatismus.
Ich wollte mal ganz kurz zurückkommen auf das, was du gerade gesagt hast. Das ist ein total wichtiger Punkt und ich habe genau auf Grundlage dieser Ängste in meinem Elternbuch, Wie kommt mein Kind gut durch die Schule, Paul Watzlawicks Hammer-Anekdote reingeschrieben. Hier macht das mal in ganz kurz. Da ist so ein Typ, der überlegt sich, ob der Nachbar ihm den Hammer ausleiht. Und dann sagt er, ja, aber vielleicht will er mir den gar nicht geben. Vielleicht sagt er sogar, dass es schlecht ist, dass ich den Hammer will. Und dann fühle ich mich schlecht dabei und dann schäme ich mich. Und jedenfalls irgendwann geht er zu dem Nachbar, klingelt, der macht die Tür auf und der schreit ihn an, behalten Sie doch Ihren verdammten Hammer. Und da hat er noch nicht mal danach gefragt. Und damit will er die self-fulfilling prophecy deutlich machen. Dass nämlich es ganz viel damit zu tun hat, wie eine Situation ausgeht, wie wir in sie reingehen. Und das ist ja eben das Ding, dass bei aller Verständlichkeit von einem Unwohlsein, Irritation oder Panik in Bezug auf Schule, die Ängste eigentlich eher verstärken, dass es so kommt, als dass das Gegenteil der Fall ist. Und das muss man sich auch klar machen, dass das, was du gesagt hast, die Zuversicht und vielleicht auch manchmal der Mut viel besser sind, um das Kind zu unterstützen in so einer Situation, als eben die Ängste, die man hat, die dann letzten Endes vielleicht zu genau den Dingen führen, vor denen man sich fürchtet.
Ja, du hast völlig recht. Und gleichzeitig, jetzt bin ich mal nur in meiner Mutterrolle oder ausschließlich, kann ich das schon auch immer wieder gut verstehen. Also ich hatte auch wahnsinnig starke Gefühle und auch einfach Ängste. Und es hat mir wahnsinnig leid getan, dann auch manchmal dann das Kind zu sehen und da eben auch in der Schule ja nicht vollständig irgendwie, ja, Einfluss zu haben. Wir haben ja nur bis zu einem gewissen Punkt Einfluss und dann müssen wir agieren und wir müssen reagieren und dann gibt es eben auch nicht Wege, die wir uns immer nur aussuchen können, sondern nur Optionen, die vielleicht dann vom Regen in die Traufe führen. Also man weiß es irgendwie nicht und trotzdem bleibe ich dabei, eine Form von innerer Sicherheit zu finden, wieder mehr ins Vertrauen, auch übrigens ins Vertrauen des Kindes zu kommen, also dass das Kind auch sozusagen Signale gibt, dass wir das gemeinsam tun. Ja, das, ich glaube, das ist auf jeden Fall trotzdem der Weg, um den es geht. Und ich weiß, wir sind schon wieder, also ich bin eigentlich schon bei der Frage, die ich dir vorhin geschickt habe und die du auch gleich vorliest. Aber wie ist denn das in deiner Vaterschaft? Du bist ja gleichzeitig auch Lehrer. Hast du dann da eine andere Stellung oder eine andere Position? Oder gab es das gar nicht? Gab es gar keine Konflikte? Gibt es keine Konflikte, die du mit der Schule dann entsprechend hattest? Bist du da so dran vorbeigekommen mit einem Kind?
Wir haben das ganz klar aufgeteilt. Meine Frau hat das bis jetzt gemacht. Du, das Ding ist ja einfach, wenn ich als sozusagen Bildungsinfluencer mich da in den Elternabend setze, das ist für die Lehrkräfte auch nicht so toll. Und ich überlege auch, wie ich das bei der weiterführenden Schule mache. Weil die kennen mich vielleicht, aber kennen mich nicht gut genug, um nicht zu wissen, dass ich was ich natürlich niemals machen würde, irgendein Reel oder irgendeine Story mache, wo ich erzähle, wie Panne die neuen Lehrer meiner Tochter sind. Würde ich nie machen, aber dass die Ängste da wären, das würde ich verstehen.
Ich würde dich da gerne ermutigen, trotzdem dazu, also ich meine, bei mir war es ja auch so, dass ich in einer öffentlichen Rolle war und trotzdem auch in der Rolle als Mutter, das habe ich mir nicht nehmen lassen, für meine Kinder bei Elternabenden weniger, aber vor allen Dingen dann im Dialog mit den Lehrern auch war und Lehrerinnen. Und insofern würde ich da nicht jetzt aufgrund deiner öffentlichen Rolle zurückgehen. Aber wenn ihr das gut geregelt habt, ist das ja super. Ich meine, wenn deine Frau das sozusagen in Vertretung oder sowieso übernommen hat, dann ist das wahrscheinlich auch eine sinnvolle Aufteilung. Aber dann hast du diese Ängste vielleicht auch nicht so, weil du das vielleicht so ein bisschen abgegeben hast.
Wie gesagt, ich habe keine Ängste.
Ja, an der Stelle nicht. Hast du es gut? Hast du es gut? Ja.
Ich spreche meiner Tochter Mut zu, wann immer es geht. Ich unterstütze sie bei allem, was sie macht. Ich war auch übrigens in der Schule bei den Feedbackgesprächen, nur bei den Elternabenden haben wir das da so entschieden. Und jetzt müssen wir mal uns um die Frage kümmern.
So ist das. Und zwar hat mir heute Edina geschrieben. Und Edina heißt natürlich anders und hat mir geschrieben an podcast-familiensprechstunde@katjaseifrank.de. Und ich übergebe gleich an dich, Bob. Bitteschön.
Liebe Katja, lieber Bob, erstmal vielen Dank. Liebe Katja, für deinen Podcast und deine Bücher. Deine Gedanken haben mir schon oft in den verschiedenen Situationen geholfen und ich fühle mich oft nicht allein. Schön, Bob, dass du auch wieder da bist. Das ist großartig. Nun habe ich auch eine Frage, bei der ich nicht mehr weiterkomme, sehr verzweifelt bin und meine mütterliche Not wirklich spüre. Und jetzt, wo Bob wieder dabei ist, passt es doch noch besser. Kurz zu unserer Familie. Mein Mann und ich haben 2 Kinder, Sohn 7 und Tochter 4. Es geht um unseren Sohn. Er ist sehr fröhlich und offen und mit einer Leichtigkeit aufgewachsen. Auf der anderen Seite wissen wir schon länger, dass er wirklich sehr sensibel ist, Gefühle und Emotionen von sich und anderen sehr stark wahrnimmt und für seine Umgebung extrem aufmerksam ist. Damit kamen wir bis jetzt auch gut zurecht. Wir haben in den letzten Jahren in einer großen Stadt gelebt und sind vor einem Jahr in eine kleine Ortschaft in der Nähe gezogen. Der Umzug war schwerer, als wir dachten. Er tut sich auch nach einem Jahr noch sehr schwer, Freunde zu finden und anzukommen. Dazu kam im September die Schule. Hier hat am Anfang alles gut gestartet. Er war schon immer ein neugieriges, aufgewecktes und offenes Kind. Er will immer alles wissen und ist an vielen Themen interessiert. Leider hat sich das Blatt in der Schule bereits nach 1 bis 2 Monaten gewendet. Die Lehrerin ist fest davon überzeugt, dass er etwas hat und möchte unbedingt eine Diagnose finden. ADHS, LRS, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, etc. Grund dafür hat sie nicht wirklich und wir sind fest davon überzeugt, dass ihm nichts fehlt. Leider bekommt er in der Schule sehr viel Druck direkt von ihr. Als Beispiel. Sie sagt ihm oft, er sei der Schlechteste und der Langsamste in der Klasse. Er bekommt alle gemachten Hausaufgaben ein zweites Mal zur Korrektur. Sie hat ein Notensystem, obwohl es in der ersten Klasse eigentlich keine Noten gibt und bewertet ihn immer schlechter als andere Kinder. Dies habe ich zufällig gesehen. Mit der Zeit steigt bei ihm die Frustration. Zu Hause hat er Wutanfälle, schlägt um sich, spuckt uns an und so weiter. Ich habe das Gefühl, innerlich kocht er. Wir bekommen auch sehr viel Druck von der Schule mit ständigen Nachrichten, was noch nicht erledigt ist, dass Hausaufgaben fehlen und so weiter. Mit der Zeit weigert er sich komplett, die Hausaufgaben zu machen. Wenn ich ihn frage, ob er etwas machen oder lernen will, wendet er sich auch gegen mich. Ich sehe wirklich, wie jeden Tag wegen der Hausaufgaben ein Stück Bindung zwischen uns bricht. Früher wollte er zumindest andere Sachen lesen oder rechnen, aber mittlerweile weigert er sich komplett zu lernen und somit bekommt die Lehrerin nun recht. Er ist wirklich der Schlechteste in der Klasse, eine klassische selbsterfüllende Prophezeiung. Ich habe versucht, ihm den gesamten Druck abzunehmen und habe gesagt, wenn er jetzt nichts machen möchte, muss er das nicht unbedingt. Da er aber dadurch nicht mehr lernt, wird er immer schlechter, hängt mittlerweile sehr weit hinten und leidet stark darunter. Küchen-Kakao-Gespräche funktionieren nicht. Wenn ich mit ihm reden will und ihn nach seinen Gefühlen frage, verlässt er den Raum. Er fühlt sich allein und verlassen und findet nicht einmal bei uns Halt. Alle Aufgaben klein portionieren und es bei den Hausaufgaben schön machen, selbst die Themen oder Orte aussuchen. Alle Versuche sind gescheitert. Durch den Druck steigt er auch völlig aus der Kooperation im Familienleben aus. Ich würde gerne deine Gedanken dazu hören. Wie kann ich ihn unterstützen, dass er wieder Selbstvertrauen bekommt? Wie kann er wieder Freude am Lernen und an der Welt um ihn herum finden? Wie können wir mit der Lehrerin ins Gespräch kommen? Sie scheint sehr defizitorientiert zu sein. Und wie schaffe ich es, dass mein Sohn irgendwas und irgendwie lernt, ohne dass die Bindung zwischen uns verschwindet? Wieso kann er nicht einfach wie andere Kinder seine Lernaufgaben erledigen? Beste Grüße, Edina.
Puh. Puh. So, jetzt hast du natürlich vorhin oder haben wir vorhin über Sachen gesprochen, ne, und über Vertrauen und Zuversicht. Und ich kann erstmal verstehen, dass es hier für Edina gar nicht so einfach ist, in dieses Vertrauen zu kommen. Wollen wir versuchen, erstmal ein bisschen pragmatisch tatsächlich im Sinne von sortieren, welche Themen sind das hier, an die Frage ranzugehen. Und da, es geht ja vor allen Dingen um Gedanken, ne? Also Edina fragt ja nach unseren Gedanken. Also ich sehe im Grunde erstmal drei verschiedene Bereiche. Das eine ist der klare Bereich Schule. Der zweite ist dann der Bereich zu Hause. Was können Sie zu Hause tun? Und dann eben auch sozusagen nochmal die Eltern im Gesamtsystem. Also welche Rolle haben die Eltern in Bezug auf ihren Sohn? Welche Rolle könnten sie in Bezug auf die Lehrerin einnehmen? So, das sind so, ich weiß es nicht, ob du was mit der Sortierung anfangen kannst. Das sind so die Bereiche, in die man vielleicht unterteilen könnte.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also ich muss sagen, dass ich das jetzt schon sehr überspitzt hier wahrnehme. Also ich habe das oft in meiner Praxis, dass Eltern kommen, weil sie verzweifelt sind, weil sie sagen, mein Kind ist eigentlich voller Freude in die Schule gegangen, ist losgegangen und dann entsteht auf einmal eine Situation, wo das Kind das Gefühl hat, es kommt nicht mehr mit, es ist abgehängt und es kommen Frustrationen auf. Die Art und Weise, wie jetzt hier die Frustration entstanden zu sein scheint, empfinde ich schon als extrem ungünstig, muss ich sagen. Also es ist auch eine insgesamt ungünstige Situation. Das, was Edina beschreibt, ist ja eben auch, dass sie umgezogen sind, dass er in einer ganz neuen Situation sich befindet. Da ist ja auch immer viel Unsicherheit erstmal da, da braucht es viel Orientierung. Und ich verstehe total, dass dieser kleine Junge, wenn es um Küchenkakao-Gespräche geht, also die Frage, wie geht's dir, die sind dann, können wir auch noch mal drüber sprechen, Edina, mit welchem Ziel führst du das Gespräch? Was genau möchtest du? Weil nur die Gefühle jetzt sozusagen auf den Tisch zu packen, das erscheint mir in der Situation vielleicht etwas zu vage und zu viel. Also weil er erlebt ja ganz viele starke, schwere Gefühle, die ja auch ausgelöst werden durch bestimmte Gedanken und durch wirkliche Frustrationen im Außen. Und die einfach auf den Tisch zu packen, da weiß ich auch nicht, würde ich, glaube ich, auch den Raum erstmal verlassen. Das finde ich irgendwie erstmal nachvollziehbar. Ja, also ich muss sagen, dass ich tatsächlich betroffen bin, wenn ich das so höre. Und ich halte das.
Aber eben, beschreib nochmal deine Betroffenheit, genau.
Ja, die also Betroffenheit ist insofern da, als dass ich das Erleben dieses kleinen Jungen wahrnehme mit schweren Gefühlen, mit Angst, mit Trauer, mit Scham, mit Wut natürlich auch. Also es ist ein ziemlich bitterer Cocktail, empfinde ich so. Und so diese Gefühle, wenn man die so in Gedanken packt, ja, also ich genüge nicht, ich bin zu langsam, ich bekomme es nicht hin. Und dann auch dieses hilflose Gefühl, egal was ich mache, es reicht nie, es reicht nicht. Ja, ich habe keine Chance. Und das Gefühl finde ich im Perspektivwechsel so und im so Mitfühlen jetzt gerade schon schwer aushaltbar, muss ich sagen. Und da kann ich Edina auch in ihrer Verzweiflung auch verstehen.
Ja, ich auch. Ich wäre wieder wo ganz anders. Ich kann das ja mal reinfügen und du kannst dann gerne sagen, was du davon hältst, wenn das okay ist. Also, ich meine, gut, klar, ich bin seit 15 Jahren Lehrer. Ich gucke natürlich sofort auf, was die Lehrperson betrifft. Wenn diese Lehrerin tatsächlich sagt, dass er der schlechteste und langsamste in der Klasse ist, dann ist das ein absolutes No-Go. Erstmal ganz grundsätzlich. Wenn das genauso läuft, dann geht das nicht. Ich schreibe in meinem Buch für Eltern und Lehrer immer vom sogenannten Growth Mindset, also von der Vorstellung, dass man etwas noch nicht kann, dass man es aber mit Strategie und Anstrengung erlernen kann, damit Kinder nicht in ein Fixed Mindset kommen, nämlich in den Gedanken, ich kann es sowieso nicht, dann brauche ich auch gar nichts mehr machen. Genau wie diese Self-Fulfilling Prophecy, die Edina da sagt. Also erstmal, das ist so ein krasses No-Go, dass ich fast versucht wäre zu sagen, also das würde ich nicht mitmachen und im ganz größten Notfall die Schule wechseln. Jetzt ist natürlich die große Frage, also wie lange bleibt er bei der, kann man da auch was besprechen und zum Besprechen können wir auch nochmal kommen, wie genau sieht das aus. Aber ich möchte einfach nur sagen, eine Lehrkraft, die das so formulieren würde, das geht nicht. Dennoch möchte ich etwas festhalten. Wenn die Lehrerin davon überzeugt ist, dass das Kind im Spektrum ADHS ist oder Aufmerksamkeitsdefizit, dann wäre es total sinnvoll nachzufragen, wie sie darauf kommt und offen zu sein erstmal für die Expertise der Lehrkraft. Denn was ich schwierig finde, und ich kann Edina da auch nachvollziehen, ist zu sagen, ihm fehlt nichts. Kindern und Jugendlichen, die ADHS wirklich haben, denen fehlt auch nichts. Deren Gehirne sind nur so ein bisschen anders geschaltet, wenn man das mal so lapidar sagt. Und eine Diagnose kann einem da eine gewisse Gewissheit geben. Also, dass ich auch nicht von dieser Lehrkraft, von dieser Lehrerin, die mein Kind so behandelt, das irgendwie so an den Kopf geknallt kriegen möchte, das ist mir auch total klar. Aber trotzdem würde ich in Bezug darauf sagen, nachfragen. Und jetzt letzter Punkt, Katja, dann komme ich von der Lehrkraft weg. Das große Problem ist, dass man nachvollziehbarerweise, und jetzt blende ich Edinas Reaktion gegenüber dem Kind erstmal total aus und ihre Versuche mit den Hausaufgaben und so, dass man nachvollziehbarerweise einen totalen, ich sag's jetzt mal lapidar, Hals auf diese Lehrkraft kriegt, auf diese Person. Und aus dieser Haltung heraus, aus dieser vielleicht sogar wütenden Haltung, spricht man dann entweder nicht oder spricht auf eine Art und Weise, die nicht weiterführt. Und was ich der Edina wirklich nur empfehlen kann, ist, anstatt Karate Tai Chi anzuwenden, also diese Kampfkunst, die eigentlich daraus besteht, die Energie aufzunehmen und zurückzuschicken. Und der Lehrkraft nicht zu sagen, wie können Sie es nur und was sollen das und mein Kind und so weiter, sondern wenn es irgendwie möglich ist, nachzufragen aus Ihrer Perspektive, wie glauben Sie, könnten wir unser Kind unterstützen? Was glauben Sie, was wir tun könnten und so weiter? Also das heißt, dass man aus dieser gegensätzlichen Haltung rauskommt und die Lehrkraft im Grunde genommen anspricht, wie Edina dich gerade angesprochen hat. Und wenn dann natürlich weiterhin so ein Gegensatz kommt, dann muss man sich halt überlegen, ob man eine andere Konsequenz zieht.
Also ich habe jetzt Edina gar nicht so verstanden, dass sie da mit Kamikaze und Karate irgendwie vorgehen. Man ist ja auch erstmal in einer ziemlich schwachen Position, so fühlt sich's zumindest an, ne? Und es ist ja auch nicht alles das, was jetzt Edina beschrieben hat, was die Lehrerin, die sagt ja nicht nur, das Kind ist das langsamste und das schlechteste Kind, sondern fallen ja noch andere Dinge vor, ne? Dass Noten vergeben werden. Es hat ja ganz viel mit Bewertung zu tun, ganz viel mit Abwertung zu tun, ganz viel mit Beschämung zu tun. Also bei mir schwingt da irgendwie etwas Persönliches mit. Ganz klar, auch das, was du gesagt hast, verstehe ich alles, ist pragmatisch, ist auf der Erwachsenenebene, ne? Und gleichzeitig weiß ich halt nicht, mit wem, also hat man es hier mit einer Lehrkraft zu tun, die in ihrer professionellen Haltung ist, weil das klingt für mich erstmal nicht nur so. Oder ist das hier gerade eine persönliche Sache, die hier ausgetragen wird? Das ist so ein bisschen das, was mich nachdenklich stimmt. Und vielleicht auch unter diesem Aspekt ist diese Frage, ja, das Kind hat irgendwie eine Diagnose verdient oder muss doch irgendetwas haben. Ob das so ein persönlicher Machtkampf zwischen den Eltern ist und das Kind ist da irgendwie dazwischen geraten. Ja, ich weiß es nicht. Wir können jetzt auch nur das hier aufnehmen, was wir haben. Aber natürlich würde ich auch sagen, das Gespräch mit der Lehrerin suchen und nicht anklagend und trotzdem klar und dann auch eher die Frage, also weg von diesen Defiziten, also eher hin zu der Frage, was bräuchte es denn jetzt? Was bräuchte denn überhaupt das Kind, um wieder in eine Voraussetzung für eine Aufnahme, für ein Lernen zu kommen? Ja, und dann auch natürlich benennen, wie massiv das Kind leidet, ja, unter diesem momentanen Umgang und konkret nach Entlastung auch fragen. Ja, also es kommt mir schon fast komisch vor, wenn ich das so sage, aber weniger Korrekturdruck, weniger Beschämung, klare Prioritäten zu setzen, realistischere Erwartungen zu machen, eher ermutigen, einladen und bestärken als dieses, du schaffst das eh nicht und ich weiß gar nicht, ob das noch zu reparieren ist, ja, weil da natürlich eine Menge Druck entsteht und das wäre natürlich auch wichtig, deutlich zu machen, da ist eine ganze Menge Druck im Kessel, gerade bei dem Kind. Und zwar viel mehr als bei den Erwachsenen, ja, weil das Kind kann ja mit diesem Druck gar nicht umgehen und es kann nicht um noch mehr Druck gehen, Ja, sondern es muss irgendwie Druck raus. Und das ist so ein bisschen die Frage, wie kann das gehen? Weil natürlich auch zu Hause Edina beschreibt, dass sie den Druck da wahnsinnig wahrnimmt und irgendwie gerade gar nicht mehr weiß, wie kann sie denn zu Hause mit dem Druck auch umgehen?
Ja. Eine Ergänzung noch. Wie kann das Kind Freude am Lernen und an der Welt um sich herum finden? Wie kann ich ihn unterstützen, dass er wieder Selbstvertrauen bekommt? Das spielt da ja auch eine Rolle. Katja, bei der Frage nach Selbstvertrauen, bitte widersprich mir, aber ich bin hier der Auffassung, das lässt sich ja nicht einimpfen. Selbstvertrauen bekommt man ja durch Kompetenz erleben. Ich kann etwas. Und das Kind von Edina scheint ja gerade in der Situation zu sein, wo er dauernd gespiegelt kriegt, du kannst nicht, du kannst nicht, du kannst nicht. Da wäre mein spontaner Impuls zu sagen, was gibt es denn außerhalb der Schule? Wir hatten es gerade von Kampfsport. Ich nehme das jetzt mal einfach nur als Beispiel. Das kann aber auch Tischtennis, Hockey oder irgendwas sein. Das sind die Orte, wo man in Gemeinschaft ist, wo man Selbstvertrauen bekommt, weil man erstens vielleicht etwas kann oder wenn man es noch nicht kann, in einem Kontext ist, wo die Menschen sagen, ja Mensch, komm, wir probieren es nochmal, wir üben es nochmal. Ja, also sozusagen das Selbstvertrauen entsteht im Tun. Wie gesagt, da kannst du gerne was zu sagen. Und das Zweite, was ich noch anmerken wollte, ist, beim Lernen ist es oft so, dass Erwachsene schon das Problem haben, dass sie Lernen verkürzen auf Hausaufgaben und Tests. Ich bin mir sicher, Edina, dass das Kind ganz viel lernt. Wenn es mal eine Folge Checker Tobi hört, wenn es mal beim Einkaufen mitrechnet, wenn es fragt, was ist das eigentlich hier für ein Baum, wenn man in die Natur geht und so. Wir lernen ständig, wir können gar nicht nicht lernen. Und darauf aufmerksam zu machen, Bewusstsein und positiv verstärken, Mensch, das ist ja toll, dass du das jetzt weißt, dass du das gelernt hast, ist auch nochmal eine Möglichkeit, diesen starren, sehr schulischen Lernbegriff wegzusagen und sagen, ey, das ist doch gerade auch was du gelernt hast, das ist doch wundervoll.
Ja, du hast völlig recht. Ich finde das auch einen ganz wichtigen Punkt, diesen Aspekt, dass wir nicht Erfahrungen machen können, ja, nicht lernen können. Und gleichzeitig muss man ja dann auch sagen, die andere Seite der Medaille ist, dass eben auch dieser Junge gerade etwas erfährt, etwas lernt in der Schule, was gar nicht vorgesehen war, nämlich diese ganzen anderen Aspekte, ne? Dass er der Langsamste ist, dass er die Dinge nicht kann, dass er eben nicht diesen Wert hat. Ist ja das Problem. Und ich finde aber wichtig, was du gesagt hast, und gleichzeitig weiß ich nicht so genau, ist das überhaupt umsetzbar. Also es wäre, das, was du sagst, ist ja ein Feld zu suchen, wo er sich selbst wirksam nochmal lebendig und positiv erleben kann. Und da wäre natürlich die Frage, weil die Schule ja einen langen und großen Zeitraum einnimmt im Leben von Kindern, wie kann man das vielleicht gestalten in der Weise, in der du es gerade beschrieben hast, und auf der anderen Seite trotzdem auch zu Entlastung führen, in Bezug auf die Schule, weil die Hausaufgaben gehören ja trotzdem mit dazu. Das Erleben am Vormittag in der Klasse im Kontakt mit der Lehrerin ist ja da. Und ich fände gleichzeitig zu dem, was du gesagt hast, auch noch wichtig, dass es trotzdem die Möglichkeit gibt, auch den Schmerz und die Erschöpfung, die er hat, eben auch ausdrücklich zu sehen. Und nicht von ihm da jetzt noch was hören zu wollen und vielleicht sogar noch Druck zu Hause zusätzlich zu machen, weil das wäre ja dann eine Fortsetzung von dem, was er schon in der Schule erlebt, sondern irgendwie zu versuchen, innerlich dieses Bild von dem schlechten Schüler eben, das geht ja auch so in die Richtung, die du gerade gesagt hast, zu lösen. Ja, mehr würdigen, was er kann, was er interessiert verfolgt, ja, was er denkt, und dann ihm auch Sprache für das, was er eben erlebt, in der einen Welt oder auch in der anderen Welt auch zu geben. Also zu signalisieren, ich glaube, Schule fühlt sich gerade eher wie Druck an und nicht so gut. Oder auch das Erleben ernst zu nehmen, ne? Also zu sagen, ich nehme wahr, dass sich die Schule gerade richtig schlimm anfühlt für dich. Das ist nachvollziehbar, das kann ich mitfühlen. Und wenn er dann so sagt, ich bin der Langsamste, das ist ja auch eine Bewertung, ne? Langsam ist ja immer im Verhältnis zu, ja, dass man da dann auch das orientiert und nicht sagt, ja, du bist halt langsam, du brauchst halt deine Zeit, sondern dass man eher nochmal sagt, du stehst gerade unter Druck. Das ist einfach viel und da kann man nicht mehr wirklich lernen. Und wir müssen erstmal gucken, wie wir wieder eine Situation herstellen können, dass du wieder lernen kannst, weil das sagt nichts darüber aus, wie gut du bist oder was du für ein Schüler bist, weil die Situation insgesamt gerade schwer ist. Und ich glaube, das wäre eher im Küchen-Kakao-Gespräch etwas, was nochmal sinnvoll wäre, nicht ihn nach seinen Gefühlen zu fragen, weil die spüren wir ja alle gerade, ja, sondern nochmal eher das zu justieren und es auszusprechen, weil es ist so schwer, dass es eigentlich unsagbar schwer ist. So kommt es mir vor, ja. Ja, also hilfreich könnte eben sein, emotionale Entlastung bei den Hausaufgaben zu geben, kleinere Einheiten auch zu machen. Das weiß ich nicht, wie deine Erfahrungen da sind, überhaupt sich bei den Hausaufgaben
ja,
schön
die Portionierung hat sie ja schon angesprochen. Ja,
ja.
Es gibt noch mehr. Ich will da jetzt nicht ewig. Ich habe ein ganzes Kapitel über Hausaufgaben geschrieben. Sie macht auch schon einiges.
Richtig gut. Ja.
Ja, genau. In dieser Folge kommt ja immer wieder raus, wie herausfordernd Hausaufgaben sein können. Ich spreche in meinem Buch, wie kommt mein Kind gut durch die Schule, auch von Hausaufgaben als Hausfriedensbruch. Zumindest dann, wenn man nicht genau weiß, wie man Kinder dabei begleiten kann. Aber wie gesagt, in dem Buch mit dem Untertitel übrigens Notendruck, Hausaufgabenstress und Lernfrust gemeinsam bewältigen, ein Wegweiser für die Eltern, gibt es ganz viele Strategien, wie man seine Kinder bei den Hausaufgaben gut begleiten kann und wie man dafür sorgen kann, dass eben wieder Freude am Lernen gefunden wird. Viele, die das Buch gelesen haben, haben gesagt, na, das ist ja wie so ein Nachschlagewerk für alle möglichen Fragen rund um Schule. Es geht sowohl um die Grundschule als auch um die weiterführende Schule zu fragen, wie Schulwahl oder die Frage nach Noten, wie kann ich da unterstützen und vieles mehr. Wenn euch das interessiert, dann schaut doch in den Shownotes und über den Link dort könnt ihr direkt auf das Buch zugreifen und es bestellen, wenn ihr nachgelesen habt und der Meinung seid, dass euch das weiterhilft. Übrigens, wenn ihr selber Angebote habt, die Eltern interessieren könnte und die einen Mehrwert für das Publikum von der Familiensprechstunde haben, dann schreibt doch gerne auch unter podcast-familiensprechstunde@katjasaalfrank.de und wir machen mit euch etwas aus. Wir würden uns freuen und jetzt geht's weiter mit der Folge. Also Portionierung ist auch gut, Ortswechsel ist auch gut. Mal mit Musik versuchen. Ich weiß, Multitasking wird oft gesagt, das ist schlecht, aber manche schaffen das bei einfachen Aufgaben, dann sich besser zu konzentrieren, Pausen drin haben. Aber ich glaube, hier geht's nicht in erster Linie um das nur Technische, sondern um die Perspektive und die Haltung dieses Kindes in Bezug auf Schule. Und das wird ja mit den Hausaufgaben ganz viel zu tun haben. Keine Lust zu haben, wenn man jedes Mal gespiegelt kriegt, du kannst das nicht. Ne?
Ja.
Aber du hast recht, also auch das spielt eine Rolle. Ne? Darüber haben wir gesprochen.
Absolut. Ja. Und ich finde wichtig, dass es wirklich darum geht, diesen Ort wieder sicherer zu machen. Wir haben in einem der letzten Podcasts auch schon mal darüber gesprochen, dass Schule ein sicherer Ort sein sollte. Und dieser Ort hört sich eher nach Beschämung, Ohnmacht, Selbstzweifel an. Und dann gehe ich in Rückzug. Und es ist kein guter Ort, kein sicherer Ort, ja. Und da wäre jetzt wirklich vielleicht nochmal die Frage, ab wann denkt man denn über einen Schulwechsel nach? Also wenn all das, was du jetzt gerade beschrieben hast, was wir beschrieben haben, in Dialog zu gehen, den Druck zu benennen, den Ort wieder sicherer zu machen, wieder etwas Gemeinsames, wieder in etwas Gemeinsames zu kommen, wenn das alles schwierig ist. Also ich will nochmal einen Hinweis geben, weil wir vorhin auch über die Rollen gesprochen haben. Manchmal ist es für Eltern nicht so einfach, in ihrer Elternrolle mit Lehrern und Lehrerinnen ins Gespräch zu kommen. Jetzt haben wir beide gesagt, auch die öffentliche Rolle führt manchmal dazu, dass es nochmal verquer sich anfühlt, ja, dass da vielleicht schon Ängste oder Bilder entstehen bei den Lehrkräften auf der anderen Seite. Und das, was auch nochmal helfen könnte, Edina, ist, dass du tatsächlich nochmal ganz gezielt dir eine Eltern- und Familienberatung suchst. Dort gibt es auch immer wieder die Möglichkeit, eine fachliche Vernetzung zu machen. Das heißt dann, dass der Eltern- und Familienberater, die Beraterin mit dir erstmal spricht und dann unter Umständen schaut, kann ich vermitteln, kann ich sowas wie eine Mediation machen zwischen der Lehrerin und den Eltern und im Sinne des Kindes, eben das herzustellen, was du gerade auch gesagt hast, eben nochmal zu gucken, wie können wir gemeinsam wieder in etwas kommen und vielleicht die Fragen dann auch zu stellen auf einer fachlichen Ebene, ne, was denken Sie, warum ist das so? Weil es für Eltern manchmal auch also zum einen nicht einfach ist, da ins Gespräch zu kommen. Das sage ich jetzt mal als Mutter, habe ich manchmal das Gefühl gehabt, dass ich da nicht so ernst genommen werde. Ja, ich habe auch sehr viele gute Lehrergespräche geführt, aber es gab auch immer mal wieder andere. Und das wäre nochmal so eine neutrale Stelle, wenn alle Stricke reißen und man das Gefühl hat, ich kann und will die Schule noch nicht wechseln, wir geben noch nicht auf. Ja, aber im Grunde geht es darum, dass wenn trotz dieser ganzen Bemühungen ihr das Gefühl habt, euer Sohn hat keine Möglichkeit wirklich zu lernen, das, was er eigentlich könnte, wenn er entspannt wäre und es ist kein sicherer Ort, dann wäre das sozusagen etwas, wo man über einen Schulwechsel nachdenkt oder auch wenn die Beziehung, wenn man das Gefühl hat, die Beziehung ist so beschädigt, ja, dass keine tragfähige Lernvoraussetzung mehr wechselseitig da ist, ja. Und wenn die Schule das Thema nicht erkennt, das Problem nicht erkennt und nicht handelt, ja. Und wenn eben, das wäre für mich auch ein wichtiger Punkt, wenn eben dein Sohn weiterhin in Angst, in Rückzug oder auch in Verzweiflung rutscht und du das spürst, dann müssen nochmal unter Umständen tatsächlich andere Wege gesucht werden. Das ist so das, was für mich unterm Strich übrig bleibt. Ja.
Und trotzdem, Edina, hoffen wir, dass du es damit schaffst, zusammen mit deinem Kind in die richtige Richtung zu gehen. Es ist ja nur wichtig, dass wir hier irgendwie keine Utopie nur zeichnen, sondern auch sagen, an manchen Stellen gibt es dann auch irgendwann eine Grenze.
Ja, und das ist eine schwere Situation und ich finde jetzt gerade im Hinblick auf das, was wir am Anfang besprochen haben, bevor wir in die Frage gegangen sind, möchte ich trotzdem nochmal dir Kraft senden, dir nochmal die Zuversicht senden, auch Vertrauen, ja, dass die Beziehung zu deinem Sohn und auch die Verbindung, die bricht nicht. Die bricht nicht, die ist vielleicht, fühlt die sich gerade hier belastet an. Und wenn du nochmal deine Ängste sortierst und nochmal deinen Raum der Zuversicht suchst, ja, und vielleicht auch findest, weil die Ansteckungsgefahr, die emotionale Ansteckungsgefahr von Ohnmacht, von Hilflosigkeit, die dein Sohn spürt zu dir, also ne, er spürt es in der Schule und du spürst es in Bezug auf dein Kind. Du kannst nichts tun, du bist ohnmächtig, du bist hilflos. Und das stimmt nicht, das ist nicht realistisch. Es ist dein Kind und ihr könnt miteinander in Kontakt kommen. Und die Frage ist, kannst du den Druck rausnehmen? Kann er spüren, dass er gesehen ist? Auch hier wieder, ne, wie wichtig es ist, dass er sich gesehen fühlt mit seinen ganzen Themen, mit seinem Druck, den er hat. Und er hat es gerade nicht leicht. Und das schon mal, nicht nur nicht leicht, er hat es schwer. Und das schon mal festzustellen, da seid ihr schon mal in einer gemeinsamen Perspektive. Ja, und das stärkt eure Verbindung. Ja, das war heute gar nicht so einfach, finde ich. Eine ja wirklich schwierige Situation. Bob, vielen Dank. Es ist sehr schön gewesen, fand ich jetzt auch, dich gerade hierbei auch mit dabei gehabt zu haben, weil es mir wirklich auch darum geht, beide Seiten zu sehen und auch die Perspektive von der Schule und auch von dir als Lehrer immer noch mal zu hören. Vielen, vielen Dank. Und schreibt doch gerne mal in die Kommentare wieder, wie geht's euch mit dem Thema Schule, mit dem Thema Lehrergespräche. Das würde mich mal interessieren, Lehrer- und Lehrerinnengespräche. Und ich habe ja auch Lehrer und Lehrerinnen bei mir in der Supervision, die auch immer wieder sagen, wie können wir in gute Gespräche kommen mit den Eltern. Und da ist immer dieser Einstieg, Bob, den du auch sagst, so erstmal zuzuhören und den jeweiligen in seiner Expertise als Eltern oder auch als Lehrkraft erstmal ernst zu nehmen und zuzuhören, ein ganz wichtiger Punkt. Also vielen Dank, ihr Lieben. Das war die Familiensprechstunde für heute. Ich danke euch fürs Zuhören, für euer offenes Herz, für euer offenes Ohr. Bleibt weich und liebevoll mit euch selbst und euren Kindern und in der Zuversicht und im Vertrauen. Und bis nächste Woche. Alles Liebe. Tschüss, Bob.
Ciao, ciao. Ciao.
Das war die Familiensprechstunde mit Katja Saalfrank. Eine neue Folge gibt es jeden Montag überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn du magst, nimm dir jetzt noch einen Moment Zeit für dich. Zeit, das Gehörte nachwirken zu lassen, in Kopf, Herz und in deinem Körper. Vielleicht hat sich etwas gezeigt, eine neue Perspektive oder eine leise Bewegung nach innen. Spür gerne nach und entschleunige nochmal. Wenn du selbst eine Frage hast, die du hier in der Familiensprechstunde teilen möchtest, schreib mir gerne an podcast-familiensprechstunde@katjasaalfrank.de. Alle Zuschriften werden natürlich anonymisiert. Hinweise zur aktuellen Folge sowie Informationen zu meinen Kursen und Ausbildungen und allen Angeboten findest du in den Shownotes. Schau dich dort gerne um. Ich danke dir von Herzen, dass du dir Zeit genommen hast und ich wünsche dir viele gute Beziehungserfahrungen und Verbindungsmomente. Und nicht vergessen, es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Situationen. Bleib nicht damit alleine, schon ein Gespräch kann Veränderung bringen, ein Austausch entlasten und Fragen zu stellen kann neue Wege öffnen. Deine Katja.